Im Rahmen der Vortragsreihe »Was ist Queerfeminismus?« vom Tübinger Verein Here in Queer sprach Marco Linguri darüber, wie es sich vereinbaren lässt, trans und gläubiger Muslim zu sein. Er kommt aus Frankfurt, ist 31 Jahre alt und hat einen eigenen Blog und Podcast, in denen er sich mit diesem Thema befasst. Außerdem sitzt er im Vorstand des Liberal-Islamischen Bundes. Gemeinden, die zu diesem Bund gehören, leben ihre Religion sehr liberal aus, indem es gemischtgeschlechtliche Gebete gibt und indem sie auch Teil der CSDs sind. Zudem bieten diese Gemeinden queere, interkonfessionelle und interreligiöse Eheschließungen an. Zu Beginn des Vortrags sprach Marco Linguri im Allgemeinen über Diskriminierung und über persönliche Privilegien, aber auch Benachteiligungen.
Vielleicht insgesamt zur Diskriminierung. Ich weiß nicht, wie viel Vorkenntnisse ihr schon habt oder nicht habt. Deswegen einfach mal so ein bisschen was erzählt. Und es ist wichtig, dass wir bei Diskriminierung so ein bisschen überlegen, wenn wir genau über etwas sprechen, ob das dann gegen eine Einzelperson ist oder ob es gegen Gruppen ist, also gegen abstrakte Gruppen. Heißt nicht, dass dann nicht das gleiche System dahinter wäre, aber das kann schon nochmal einen Unterschied machen. Und dann ist eben auch die Frage, wer die Diskriminierung sozusagen macht. Also ob das eben eine Einzelperson ist oder ob es eine Institution ist. Und das kann nochmal die spezifische Situation dann eben machen. Was da das Wichtige ist, was aber in allen Fällen gegeben sein kann, ist, dass es sowohl strukturelle als auch institutionelle Diskriminierung gibt. Damit meine ich strukturell, dass eben bestimmte Strukturen da sind, die andere benachteiligen. Also zum Beispiel, dass People of Color zum Beispiel weniger Chancen haben, eine Wohnung zu bekommen auf dem Wohnungsmarkt. Oder dass Menschen wie ich eben häufiger eben eine gymnasiale Empfehlung nicht bekommen für die weiterführende Schule. Das wäre strukturell, ist aber auch gleichzeitig in dem Fall, was ich jetzt als letztes gesagt habe, auch institutionell, weil es eben von einer Schule kommt. Das dürfen wir nicht vergessen, weil relativ häufig kommen ja irgendwelche Erzählungen von wegen, es ist eine Person gewesen, die halt irgendwie ein Problem mit einer anderen Person hat. Das ist es aber relativ selten, weil die Person bewegt sich ja nicht im freien Raum. Die Person hat ja die Struktur außenrum gelernt und bewegt sich innerhalb der Struktur, die halt eben die eine Person begünstigt und die andere Person benachteiligt. Dementsprechend reden wir da von Privilegien, wenn eine Person grundsätzlich da auf der stärkeren Seite steht sozusagen. Es wäre aber relativ einfach gedacht, wenn wir jetzt einfach das nur auf eine Kategorie machen. Deswegen brauchen wir den Begriff Intersektionalität. Intersektionalität ist in dem Fall eben nicht eine Mehrfachdiskriminierung, dass man das dann alles aufschichten kann, dass man sagt, okay, gut, die Person bekommt antimuslimischen Rassismus und dann plus Transphobie zum Beispiel, weil es eben auch nochmal miteinander verschränkt ist. Es ist nicht die gleiche Sorte Transphobie, die ich bekomme, die weiße Person, und es ist nicht die gleiche Sorte antimuslimischen Rassismus, die ich bekomme, weil eben meine spezifische Intersektion nochmal anders ist. Und das bedeutet auch, dass jeder Mensch irgendwie nochmal eine spezifische Situation hat, wo halt Privilegien da sind und Unterdrückungen da sind. Das heißt, es ist so ein Spiel miteinander, wo man dann eben Privilegien hat und wo man unterdrückt wird. Und das könnte dann zum Beispiel eben so aussehen, dass man vielleicht eben ein männliches Privileg hat, aber gleichzeitig dann eben, keine Ahnung, vielleicht eben kein Privileg hat, hetero zu sein, sondern vielleicht homosexuell ist, und dann würde sich das nochmal verschränken. Dann hat man an der einen Stelle ein Privileg, an der anderen Stelle eben keins. Ich kann zu ein paar was sagen oder ein paar Beispiele mal kurz geben, damit man halt eben versteht, so wie, wo bei mir zum Beispiel Privilegien da sind und wo bei mir dann eben die Unterdrückung da ist. Großes Privileg ist natürlich, dass ich männlich gelesen werde, also männliches Passing habe und ein Mann bin. Dementsprechend habe ich männliches Privileg. Wo ich aber zum Beispiel kein Privileg habe, ist, dass ich eben ein Transmann bin. Dementsprechend bin ich nicht cis. Cis-Personen hätten hier das Privileg, Trans-Personen erfahren hier Strukturell die Unterdrückung.
Marco hat islamische Theologie studiert und wurde daher gefragt, wie es ist, ein solches Fach zu studieren und selber queer zu sein.
Also tatsächlich, in meinem Studium habe ich kaum schlechte Erfahrungen gemacht. Also bei uns am Institut gibt es tatsächlich nicht nur mich als queere Person, sondern mehrere. Mag erstaunlich klingen, aber tatsächlich in den Theologien tummeln sich durchaus auch die ein oder andere queere Person und genau auch in der islamischen Theologie. Und dementsprechend gibt es natürlich auch schon einige Texte. Und wenn man von Anfang an eben auch weiß, dass es auch die Materialien gibt und ja auch lernt, dass jede Person auch selbst dazu aufgerufen ist, Koranexegese zu machen und Überlieferungswissenschaften zu betreiben, dann entdeckt man auch, dass viele Menschen zu verschiedenen Schlüssen kommen und dass dann eben mein Schluss nicht unbedingt der einzig wahre sein muss, aber dass eben die anderen Schlüsse auch nicht die einzig wahren sein müssen. Und damit kann man sich dann sein eigenes Bild machen.
Als nächstes beantwortete er die Frage, inwiefern durch Religion und den Koran vorgegeben ist, dass der Islam alles, was mit LGBTQ zu tun hat, ablehnt.
Die Schwierigkeit ist, dass also das Gute und die Schwierigkeit ist, dass wir im Islam keine oberste Institution haben. Das heißt, es gibt nicht den einen Papst, der uns erzählt, was wir zu glauben haben, sondern halt eben ja, Exegese von verschiedenen Gelehrten und halt eben ja, Rechtsgutachten von verschiedenen Leuten. Es gibt verschiedene Rechtsschulen und so weiter. Also da muss man ein bisschen schauen. Also das so als Disclaimer. Und das andere ist eben auch, dass natürlich jeder Mensch das Recht hat, seine eigene Exegese auch zu machen und zu eigenen Schlüssen zu kommen. Dementsprechend möchte ich ihn nicht in sich korrigieren, wenn er fest davon ausgeht. Aber es gibt natürlich Anhaltspunkte, warum diese Meinung nicht die einzige ist. Und die Meinung, die ich dazu habe, ist halt eben, dass im Koran nur 7 Verse existieren zum Thema cis-männliche Homosexualität, wenn man sie unbedingt so haben möchte. Und auf die sich berufen werden heutzutage. Und diese Verse geben das meiner Meinung nach nicht her.
Dann ging er darauf ein, wie man aber zwischen der Religion und Queersein eine Brücke mit Hilfe des Korans bauen kann, so wie man sich im Christentum auf das Prinzip der Nächstenliebe berufen könnte, um eine Toleranz gegenüber queeren Personen zu schaffen.
Also in den Übersetzungen, die ich gut finde, sieht es meistens ein bisschen besser aus. Also was man da auf jeden Fall nehmen kann, ist, es gibt den Ausspruch vom Propheten, dass er gesagt hat, in der Vielfalt meiner Gemeinschaft liegt der Segen. Da sehe ich ganz stark drin, dass man eben ja, verschiedene Lebensformen, verschiedene Arten des Menschseins sozusagen oder wie man sich auch immer verhält oder ja, welchen Charakter man hat, dass die alle nebeneinander stehen gelassen werden sollten. Und halt eben grundsätzlich ist ja auch wird auch immer wieder betont, dass ja der Mensch eben von Gott geschaffen wurde und dass man eben anderen Menschen nicht wehtun darf. Wenn man darf nur jemanden wehtun aus Verteidigung. Dementsprechend ist es nicht gerechtfertigt, jemandem einfach so weh zu tun, wenn da keine Not ist, soweit ich das sehe. Was Vielfalt betrifft auch, also ich meine, im Koran gibt es zum Beispiel auch die Stelle, dir deine Religion und mir meine, wo dann halt auch interreligiös man das so sehen kann, dass dann halt Religionen nebeneinander stehen gelassen werden. Und das ist natürlich auch nochmal was Besonderes zu der Zeit, weil Religion im 7. Jahrhundert auf der arabischen Halbinsel auch bedeutet hat, dass man eventuell eben auch zu einer verfeindeten Gruppe gehört hat. Und man hat es trotzdem stehen gelassen. Also die waren im Krieg miteinander und trotzdem wird gesagt, dir deine Religion und mir meine. Und das wird in Ruhe gelassen.
Außerdem hat er darüber gesprochen, wie er persönlich mit Diskriminierung umgeht.
Ich gehe mit Diskriminierung meistens so um, dass ich mir erstmal überlege, bringt das was in der Situation, was zu sagen oder nicht? Weil ich auch nicht unbegrenzt Energie habe und ich auch keine Lust habe, was weiß ich, wenn jetzt ein Mitbewohner der Meinung ist, dass er mich jetzt da irgendwie ansprechen muss oder sonst irgendwas und irgendwas Blödes sagen muss, dass ich dann halt eben, wenn ich da was dagegen sage, dann eben 2 Stunden Erklärung vor mir habe, 2 Stunden kostenlose Bildungsarbeit vor mir habe, dann mache ich es meistens nicht. Wenn ich sehe, dass es irgendeine Chance gibt, dass ich was verändern kann durch meine Reaktion, dann reagiere ich. Also ich versuche mich meistens aus der Situation rauszuziehen, so schnell, genau, und zu verändern, dass ich dann halt eben da reingehe. Und was ich halt überlegt habe, ist halt so, wenn ich persönlich Diskriminierung abbekomme und ich kann was verändern, mache ich es, wenn nicht, dann nicht. Ansonsten ziehe ich mich raus. Und tatsächliche Arbeit gegen Diskriminierung mache ich dann eben zum Beispiel ja, beim LIB als Privatperson und über Instagram in solchen Vorträgen wie heute oder zum Beispiel bei Schlau, da mache ich auch mit, das ist ein Antidiskriminierungs- und Bildungsprojekt, wo man zum Beispiel in Schulklassen geht und eben über queere Themen spricht. Da kann ich dann halt eben wirklich was ändern. In den meisten Fällen kann ich so nichts ändern. Es sei denn, es wird eine andere Person diskriminiert, dann natürlich muss ich eingreifen. Das kann ich dann mit meinem Glauben nicht vereinbaren, da nichts zu sagen. Weil wenn ich neben dran stehe und nichts sage, dann mache ich mich tatsächlich nach meiner Auffassung vom Islam ja, schuldig.
Gerade in diesem Kontext hat sich die Frage aufgetan, was er dazu sagt, dass seine eigene Religion ihn eigentlich in erster Linie ablehnt.
Ich gehe damit insofern um, dass ich versuche halt eben ja, Texte zu produzieren, wo halt meine Art der Auslegung drin ist. Und da kurzer Disclaimer, also wir arbeiten alle mit den gleichen Methoden. Die einen kommen zu dem einen Schluss, die anderen kommen zu dem anderen Schluss. Und dass ich halt eben aufzeige, es gibt andere Interpretationen davon und man darf sein Gehirn einschalten, was Gott einem ja auch dafür gegeben hat. Und auswählen, welche Argumente die überzeugenderen sind. Und ich bin von meinen Argumenten ganz gut überzeugt und hoffe, dass das andere Menschen auch überzeugt, aber ich versuche sie damit nicht so zu bequatschen. Genau, ich gehe damit insofern um, ja, keine Ahnung, also indem ich halt mit Menschen ins Gespräch gehe, wenn sich das anbietet. Und ja, tatsächlich muss ich aber auch sagen, ich habe nicht so viel Diskriminierung von Muslimen bis jetzt erlebt, weil tatsächlich viele doch das Thema Trans ganz gut verstehen im Vergleich zum, sage ich jetzt mal, Rest der Bevölkerung, wo tatsächlich oft diese biologistische Wahrheit, so du hast doch ein Geschlecht bei der Geburt zugeordnet bekommen, viel mehr Gewicht irgendwie hat, viel mehr thematisiert wird. Und umgekehrt halt eben bei Muslimen eher das Thema Homosexualität das Problem darstellt. Beim Thema Trans ist es tatsächlich eher nur, falls man vorhat, körperliche Maßnahmen zu ergreifen. Also zum Beispiel, wenn man eine Hormonersatztherapie bekommt oder wenn man Operationen anstrebt, dass das eher das Diskussionsthema ist, dass man selbst ja, dass man selbst mit der Geschlechteridentität geboren wurde und dass die Geschlechteridentität von Gott gegeben wurde, wird relativ selten andiskutiert.